Obst und Gemüse gibt es im Überfluss und zwar das ganze Jahr lang, auch wenn gerade keine Saison ist. Oftmals kommen dann die Tomaten und Gurken aus Großgewächshäusern aus Holland und der Geschmack, der lässt meist zu wünschen übrig. Denn dann stecken solche Zuchttomaten schmecken doch eher wässrig. Eine Lösung, den Geschmack und die Nährstoffe wieder zurück in die Tomate zu holen, hat Professor Holger Puchter vom KIT entwickelt.
Sie müssen sich vorstellen, dass die klassische Gentechnik fremde DNA aus einem Organismus, zum Beispiel aus Hefe, in einen anderen Organismus, zum Beispiel in eine Pflanze, einführt. Das ist eine Kombination, die zwischen Spezies auftritt, die es vorher so nicht gegeben hat. Was wir machen wollen, ist, wir wollen die Vererbung steuern. Das heißt, Sie können zum Beispiel, ich möchte mal, weil das ein so schönes Beispiel ist, die Tomate hier anführen. Das ist auch eine Pflanze, die wir im weiteren Verlauf des Projekts dann entsprechend bearbeiten wollen. Bei der Tomate ist es ja oft so, dass Sie Tomatenpflanzen oder dass der Züchter Tomatenpflanzen haben will, die auf der einen Seite gut schmecken, aber auf der anderen Seite eben auch resistent sind gegen gewisse Pathogene. Und deswegen kreuzt er dann Wildpflanzen oder wilde Rassen, wilde Tomaten aus Südamerika ein in Kulturtomaten, um diese Resistenzen zu erreichen. Das Problem ist nur, dass er das meistens nicht hinkriegt, gleichzeitig eine gut schmeckende und eine resistente Pflanze zu bekommen. Und alles, was wir machen, ist, dass wir diesen Genaustausch beeinflussen, dass wir einfach dafür sorgen, dass neben den natürlichen Scheren, die diesen Genaustausch bewirken, auch künstliche Scheren gleichzeitig eingesetzt werden. Was im Ende aber bedeutet, dass diese Tomaten keine fremden Sequenzen enthalten. Wenn die nachher aufs Feld kommen, enthalten die nur tomatenspezifische Sequenzen. Und der Mechanismus des Austausches ist natürlich.
Es ist ja die Rede davon, dass die Wildpflanzen auch eine ganze Reihe von Spurenelementen als die Nutzpflanzen, dass die Nutzpflanzen inzwischen auch irgendwie unter dieser Artenarmut leiden. Wäre das eine Möglichkeit, wo Sie Ihre Forschung einsetzen können, um sozusagen diese Armut wieder zu beseitigen?
Absolut richtig. Also es ist genau dieser Punkt, den Sie hier ansprechen, der ist von entscheidender Bedeutung, dass wir eben die Genarmut, die Allelarmut, wie man es auch ausdrücken könnte, von Kulturpflanzen so relativ schnell wieder bereichern könnten. Uns würde im Prinzip dann in relativ kurzer Zeit der gesamte Genpool einer Spezies zur Verfügung stehen und wir könnten hier eben auch die entsprechenden Kulturpflanzen sehr schnell mit natürlichen Resistenzgenen, aber eben auch mit anderen Genen ausstatten.
Ihre Modellpflanze, mit der Sie sich zunächst beschäftigen wollen, ist die Ackerschmalwand. Was zeichnet sie aus? Warum ist das eine Modellpflanze, mit der man gut experimentieren kann?
Ja, die Ackerschmalwand hat eine ganz tolle Eigenschaft für den Grundlagenforscher. Sie ist unheimlich billig. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, das ist ein ganz kleines Gewächs. Sie können tausende von Pflanzen in einem Gewächshaus gleichzeitig ziehen. Das heißt, Sie können sehr viele verschiedene Fragestellungen gleichzeitig beantworten. Der zweite große Vorteil ist, die Ackerschmalwand hat eine Generationszeit von ungefähr 6 Wochen. Das heißt, in 6 Wochen kommen Sie von einer Generation zur nächsten, was für die Vererbungsuntersuchungen natürlich sehr, sehr wichtig sind. Stellen Sie sich vor, wir würden mit Bäumen arbeiten. Da könnten wir eine Fragestellung vielleicht in 10 Jahren beantworten und nicht in 6 Wochen. Also diese Vorteile werden noch komplementiert dadurch, dass man sich vor langer Zeit schon geeinigt hat, dass die Ackerschmalwand als Modellpflanze in der Genomsequenz bestimmt worden ist. Und so kennen wir im Prinzip auch alle Faktoren, die bei der Vererbung der Ackerschmalwand eine Rolle spielen. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit der Ackerschmalwand und haben uns da ein relativ umfassendes Wissen angeeignet. Da wir uns da am besten auskennen, ist natürlich ganz klar, dass wir uns auch die größten Erfolge versprechen, wenn wir jetzt die Forschung, die wir zukünftig machen wollen, auch mit der Ackerschmalwand machen.
Vererbungsvorgänge, das ist etwas, was in der Natur ganz natürlich passiert. Ein gewisser Herr Mendel hat das vor langer Zeit mal untersucht. Auf der anderen Seite ist das Züchten von Pflanzen, Nutzpflanzen, eine ganz alte Kulturtechnik. Sie wollen jetzt in diesem Bereich sozusagen das Licht der Wissenschaft anknipsen, etwas, was vorher zufällig geschah oder durch Ausprobieren in langen, jahrzehntelangen, ja teilweise jahrhundertelangen Prozessen etwas gezielt machen, genau wissen, wo man hin möchte. Wie soll das funktionieren?
Also diese Idee ist eigentlich relativ neu und wir können im Prinzip solche Vorgänge auch jetzt erst nicht nur in ihrer Komplexität verstehen, sondern wir können auch jetzt erst beginnen, sie zu versuchen zu verändern. Sie müssen sich vorstellen, die Techniken in der Molekularbiologie haben sich in den letzten Jahren, nicht nur Jahrzehnten, sondern in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Viele Genomsequenzen von Kulturpflanzen sind inzwischen bekannt. Diese Sequenzierungstechniken können angewandt werden. Vor 10 Jahren hat es noch Millionen von Dollars gekostet und fast 10 Jahre, das menschliche Genom zu sequenzieren. Inzwischen können Sie das an einem Wochenende im Prinzip hinkriegen für wenige $1000. Und so ist es eben möglich, sehr viel mehr zu wissen, was für Genome eigentlich in der Natur vorkommen. Und das wollen wir im Prinzip eben ausnützen. Und die zweite technische Entwicklung, die hinzukommt, ist, dass wir, Vererbung ist ja das Durchmischen der väterlichen und mütterlichen Eigenschaften, dass wir in der Lage sind, diesen Vorgang jetzt gezielt durch DNA-Scheren zu steuern, die man künstlich herstellen kann. DNA-Scheren werden von der Natur verwendet, um diesen Austausch stattzufinden. Es gibt da ganz natürliche DNA-Scheren, die immer bei der Vererbung die Rolle spielen. Aber jetzt hat sich die Molekularbiologie eben so entwickelt, dass man Scheren auch künstlich herstellen kann, die an ganz bestimmten Positionen die Erbsubstanz schneiden können. Und das nützen wir aus. Wir kennen also auf der einen Seite jetzt die Erbsubstanz durch die Genomtechniken und auf der anderen Seite gibt es eben jetzt Scheren, dass wir an ganz spezifischen Stellen diese Erbsubstanz auch schneiden können. Und die Kombination dieser beiden Techniken entwickelt uns jetzt den Traum sozusagen anzugehen, dass wir wirklich in der Lage sind, Vererbung zu steuern.
Nachher müssen die Dinger ja wieder zusammengeklebt werden oder eingefügt werden. Kann man das irgendwie anschaulich machen, wie das geht? Geht das unter dem Mikroskop? Was sind diese Genscheren? Sind wahrscheinlich keine aus Metall?
Nein, also es ist so, dass die Natur Proteine, also Enzyme entwickelt hat, die DNA schneiden kann. Was inzwischen in der Molekularbiologie entwickelt worden ist, dass man solche Enzyme dann für ganz spezifische DNA-Sequenzen entwickeln kann. In der Natur werden diese Schnitte normalerweise von einem natürlichen Enzym gesetzt, relativ statistisch. Und wir, weil wir ja wissen durch die Genomsequenzen, wo die entsprechenden Gene liegen, könnten die entsprechenden Schnitte setzen. Aber es ist genauso wie bei einer Operation, wir setzen nur den Schnitt. Alles Weitere macht die Natur selber. Das heißt, was am Ende rauskommt, wie es geklebt wird, das unterscheidet sich in keinster Weise von den natürlichen Klebevorgängen, die während des genetischen Austausches zwischen väterlichen und mütterlichen Genom stattfinden.
Sie haben jetzt 5 Jahre Zeit, wenn ich das recht verstanden habe. Was glauben Sie, können Sie in dieser Zeit leisten?
Also unser Ziel ist es, die Techniken reproduzierbar in der Ackerschmalwand zu etablieren. Und wir haben uns vorgenommen, spätestens nach 3 Jahren, sobald wir erste Erfolge haben, ich will hoffen, dass wir diese auch vorweisen können, dann die entsprechenden Versuche auf Tomate zu übertragen. Tomate ist auf der einen Seite eine sehr wichtige Kulturpflanze, auf der anderen Seite auch relativ gut wissenschaftlich charakterisiert und hat auch nicht eine sehr lange Generationszeit. Und so hoffe ich, dass wir erste Vererbungsvorgänge innerhalb der 5 Jahre auch in Tomate beeinflussen können.
Das heißt, wir werden dann auf 10 Jahre Frist eine Tomate haben, die nicht nur rot ist und gut aussieht und den Transport übersteht, sondern auch noch gut schmeckt.
Wenn wir erfolgreich sind und wenn wir dann auch die Züchter überzeugen können, dann könnte es durchaus sein, dass dieser Zeitrahmen realistisch ist, ja.